Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fusecast 119. Britt, ich fühle mich so alt mit 119.
Oh, ja, ich mich auch. Es ist ja, wirklich, ne? Man wird auch so wetterfühlig, ne? Also ich spüre jeden Windzug, der hier irgendwo mir in den Nacken fliegt.
Es windet ja auch gerade sehr, also von daher.
Es windet ja sehr.
Es windet gerade sehr, ja, tatsächlich ist das so. Hat das irgendwelche Auswirkungen auf euch gerade, dieses Sturmtief, das hier über NRW und auch Teile Rheinland-Pfalz zieht?
Also auf mich persönlich jetzt nicht, da ich sowieso im Homeoffice bin ich nicht auf die Bahn angewiesen, was ja schon mal gut ist, weil die ja irgendwie gefühlt wieder alles einstellen, berechtigterweise. Ansonsten finde ich es einfach nur beängstigend. Ich hasse so Windgeräusche und
echt?
Ich find das dieses cool. Gefühl, dass gleich irgendwas, nee, ich mag das gar nicht, also weil das so unberechenbar ist. Okay. Dieses Gefühl so, okay, gleich könnte hier irgendwas rumfliegen. Gestern bin ich schon hinter so einem Deckel von einer Regentonne hinterhergerannt, der bei uns durch den Garten geflogen ist, weil ich nicht wollte, dass der das Grundstück verlässt. Also nee, ich mag das nicht.
Okay. Och, ich finde das eigentlich ganz, ganz cool irgendwie, muss ich sagen. So, ich meine, wir wohnen ja hier direkt am Wald. Ich werde jetzt auch die nächsten Tage erstmal nicht in den Wald gehen. So, ne?
Besser ist es.
Ja. Aber sonst finde ich das eigentlich immer, ich finde das immer ganz spannend, so Naturgeräusche, sage ich mal. So im weitesten Sinne.
Ja, nee.
Ja. Also ich würde mal gerne einen Vulkanausbruch sehen.
What? Ja, viel Spaß in Sizilien.
Ja, ich habe schon zweimal Vulkanausbrüche knapp verpasst. So. Einmal in Island und einmal auf den Galapagos-Inseln tatsächlich. Wo ich jeweils so um eine Woche hätte ich mir das angucken können, das Spektakel. Aber leider verpasst irgendwie. Mal knapp.
Weißt du, was ich ja schon mal gesehen habe? Also du wahrscheinlich auch, wenn du in Island warst. Es gibt es gibt in der Stadt, wo ich Abi gemacht habe, gibt es einen Geysir.
Ja, den Kaltwasser-Geysir in
Genau, der total natürlich ist.
Ja,
genau. Bullshit. Der total natürlich ist, in Anführungszeichen, aber die können dir genau sagen, wann die Show anfängt und wann das Schiff da anlegen muss, damit du das siehst.
Ja. Nee, ich habe tatsächlich den Original Geysir gesehen. Also die sind ja quasi nach dem benannt. Dieser eine heißt Geysir. Und daneben ist noch so ein anderer, kleinerer, der heißt Strokkur in Island. Der bricht wirklich alle 15 bis 20 Minuten aus. So, während der Geysir irgendwie, also da kannst du schon mal warten irgendwie. Ja, das habe ich 2-3 Mal gesehen tatsächlich. Sehr imposant. So, das ist sehr, sehr cool. Kann ich nur empfehlen, irgendwie da mal, wenn man da mal hinkommt, sich das Spektakel zu geben. Irgendwie, das ist schon ganz cool irgendwie. Was mir da halt auch immer aufgefallen ist dieses so, weißt du, während in Deutschland überall alles irgendwie, ja, es gibt überall Geländer und alles ist abgesperrt und da ist halt so ein bisschen, also da steht dann so, ist dann so ein kleines Schildchen in den Boden gesteckt, so Vorsicht, das Wasser hat 100 Grad, so, ne? Alles klar, wisst ihr Bescheid. So,
auf Isländisch und du hast keinen Plan, was da steht. So.
Nee, gut, das ist relativ eindeutig so, ne? Aber weißt du, da, du kannst halt auch irgendwie auf irgendwelchen Wasserfällen oben rumkraxeln, ohne dass da irgendwas abgesperrt ist. So, die überlassen das halt der eigenen Verantwortung so ein bisschen. Oh. So, das ist dann doch ein bisschen was. Also hier und da gibt es dann so leicht Ketten, mal eine. Mhm. Aber im Großen und Ganzen. Hier bin ich großer Fan von. Würde ich auch jederzeit wieder hinfahren. Es ist da sehr, sehr schön da. Ja. Ach Mensch.
Dennis, ich habe noch einen Nachtrag.
Ja, bitte.
Also beziehungsweise eine Ergänzung. Und zwar haben wir ja in der letzten Folge über NFTs geredet und wir waren da auch so ein bisschen in Rage-Modus, ne?
Ja.
Jetzt hat aber auch, das habe ich jetzt die Tage gehört, es gibt einen Podcast Baby Got Business von Ann-Kathrin Schmitz. Die gibt auch so Marketing, Fortbildung und hält Vorträge und die hat eben diesen Podcast und da dreht sich eine Folge um NFTs und ich habe zwar nur jedes zweite Wort verstanden, weil sehr, sehr viele Anglizismen verwendet wurden und auch Finn Kliman zu Wort kommt, da bin ich ja eigentlich auch raus, aber der Podcast hat nochmal so eine andere Seite so ein bisschen eröffnet, also was das eben auch Marken bringen kann und warum das vielleicht auch sinnvoll ist. Und das möchte ich nur als Ergänzung nochmal rausgeben. Also wer sich vielleicht ein bisschen aufgeregt hat über unsere sehr einseitige Meinung oder über unser Nichtwissen, kann da vielleicht auch nochmal reinhören. Ich finde die Podcasts immer sehr angenehm von ihr, auch wenn man vielleicht von diesem ganzen Marketing-Kram jetzt nicht so viel Ahnung hat, höre ich eigentlich die meisten Folgen trotzdem, weil ich es irgendwie interessant finde. Und die Interviews auch immer ganz interessant sind.
Ich hätte gestern fast in Dead Notes die Freundschaft gekündigt.
Warum?
Weil die NFTs angekündigt haben und in der nächsten Story waren das dann New Fucking Tour Dates. So. Dann war ich kurz so, okay. So, So, habt ihr nochmal Glück gehabt, Jungs. So, das ist wirklich hier raus gewesen, so bei euch mit der Scheiße. Naja. Ja, nee, was ja. Ich, aber jetzt hast du mal meine schöne Überleitung kaputt gemacht. Ich wollte nämlich dich fragen, ist Island eigentlich beim ESC dabei?
ich glaube ja. Ich weiß nicht, wie es dieses Jahr ist, aber manchmal sind die dabei und haben dann sehr wilde Acts, glaube ich.
Ist das so?
Aber ich glaube ja. Wenn ich das jetzt nicht gerade komplett durcheinander schmeiße, aber ich meine, Island ist dabei, manchmal.
Also, ich sag mal, wenn in dem Fall Australien zu Europa zählt, dann kann auch Island irgendwie, also, oder?
Auf jeden Fall.
Ja, klar. Von daher sehe ich da jetzt kein Problem irgendwie. Ja, nee,
tolle
weil ich.
Überleitung nehm, Dennis, aber ja, auch.
Ja, ne? Ich wollte noch mal kurz drauf zu sprechen kommen, dass ja Eskimo Cowboy jetzt nicht beim ESC sind, so. Hat sich ja. Das auch in Rage versetzt?
Hat mich
versetzt?
Nicht getroffen. Nee, null. Okay. Also ja, ich habe ja schon öfter gesagt, ich bin jetzt kein großer Fan der Band und deswegen macht es mich jetzt auch nicht wütend, weil ich werde es trotzdem gucken.
Hast du keine Petition unterschrieben?
Nee, auf gar keinen Fall. Hm. Du?
Nee, auch nicht. So, ich muss halt sagen, also worauf ich nämlich eigentlich hinaus will, ich will gar nicht groß über Eskimo Cowboy und den ESC widersprechen, sondern um dieses Phänomen irgendwie von beleidigten Fans irgendwie so ein bisschen. Also ja. Ich muss sagen, ich fand da jetzt Eskimo Cowboy gar nicht irgendwie, ja, ich will nicht sagen unangenehm oder sowas, aber dieses oh mein Gott, Deutschland verliert jetzt nur, weil Eskimo Cowboy nicht mitmachen dürfen und wir müssen jetzt hier eine Petition starten mit 50.000 Leuten so. Also ich hatte das Gefühl so, das lässt die Band zu Unrecht irgendwie in so einem Licht als schlechte Verlierer dastehen irgendwie so ein bisschen. Auch wenn es und selbst wenn es unfair ist, so die ganze Welt ist unfair. Keine Ahnung, ne? Warum das dann? Also weiß ich nicht. Also ich fand das so ein bisschen schwierig, muss ich sagen. So, das war so ein bisschen Snowflake
rumgejammer. Also ich finde, es hätte schon. Also andererseits ist auch die Leute, die Entscheidung getroffen haben, sind ja auch keine Begründung schuldig. Aber ich glaube, das kam halt für viele so super überraschend, weil sich alle quasi darauf eingestellt haben, ja klar fahren wir mit Eskimo Cowboy zum ESC und vielleicht gucke ich das dann dieses Jahr auch mal und dann heißt es plötzlich, ach so, nee, werden es nicht, sondern wieder irgendwelche, sorry, will keinen beleidigen, ich kenne die alle nicht, die jetzt nominiert sind, aber irgendwelche Leute, die nicht vielleicht die gefühlte Größe von Eskimo Cowboy haben.
Ja, also ich finde halt auch als Fan irgendwie, muss man da so ein bisschen drüber stehen, oder? Also da muss man schon so, finde ich jetzt jedenfalls, also ich meine, ich kann es irgendwo nachvollziehen, ne? Ich kann mich auch an früher erinnern, so, da war auch immer dieses so, wir gegen die, Punkrock gegen irgendwie die Hip-Hop-Kids, so, ne, wir sind viel cooler als ihr, keine Ahnung. Rückwirkend betrachten ist es halt total lächerlich, so, ne? Also es tut mich da einfach extrem schwer mit.
Sagen wir mal so, seid einfach froh, dass wir vielleicht nicht mit Eskimo Cowboy beim ESC sind, weil vielleicht hätten sie auch einfach verloren. Weil man weiß einfach nie, also ich finde es immer sehr, sehr schwierig einzuschätzen, ob jetzt eine Band oder eine Künstlerin gut abschneiden wird oder nicht, weil das einfach oft unberechenbar ist. Dann stehen da noch irgendwelche politischen Geschichten hinter, die dann da noch bei der Punktevergabe irgendwie beachtet werden. Deswegen, ey, wer weiß, ob Eskimo Cowboy überhaupt irgendwo weiter nach vorne gekommen wären oder ob sie nicht auch auf dem letzten Platz rumgedriftet wären. Also regt euch nicht auf. Fuck it.
Es wirft halt ein schlechtes Licht irgendwie auf alle. Es ist klar, es ist der ESC und es ist ein bisschen, keine Ahnung, es wäre natürlich lustig gewesen, wären die da gewesen und so, ne? Aber, also, ich meine, letztendlich hat die Band doch das bekommen, was sie letztendlich, also weiß ich nicht, ob sie das wollten, aber ne, die haben die maximale Aufmerksamkeit dadurch bekommen. So, das muss man halt einfach ganz klar so sagen. Gleichzeitig irgendwie, also auch jetzt durch die Nummer schon wieder so, ne? Jetzt gibt es da irgendwie so eine Petition mit 50.000 Leuten, so, wo ich mir auch denke, so, brauchen wir das so, ne? Da gibt es da nicht irgendwie Petitionen für irgendwie wichtigere Sachen? Keine Ahnung, für einen schnelleren Kohleausstieg?
Tattoofarben.
Ja, von mir aus für Tattoofarben, für irgendwie Erhaltung aller Dörfer im Ruhrgebiet bei dem Tagebau. So, ja. Nee, wir müssen halt 50.000 Leute müssen sich mobilisieren, dass Eskimo Cowboy zum ESC fahren, was halt doch trotzdem nicht passieren wird. So, das ist wichtig irgendwie, ne? Also, ich finde, das ist so ein bisschen fehlgeleiteter Aktionismus einfach. Keine Ahnung. Ich will da niemandem zu nahe treten. Ne? Also wer jetzt, für wen das super wichtig war, dass das jetzt passiert, irgendwie so, bitte verwende deine gesamte Energie darauf. So, da will ich gar nicht drüber urteilen. Von meiner Sichtweise aus ist es halt irgendwie Quatsch. So, sorry, das muss ich jetzt einfach mal so klar sagen.
Ne? So.
So. Spit. Ja, genau. So, Wort, das ist jetzt hier, mein Wort ist Gesetz. um Himmels Willen, ey. Ja, keine Ahnung. Also ich finde, es ist halt, ne, in einem halben Jahr redet da kein Mensch mehr drüber. So, das ist halt einfach egal. Ne? Also, keine Ahnung. Also dann lieber eine Petition machen.
Ja,
und
an dem Punkt bin ich auch jetzt schon. So, es ist mir so, ja gut, dann sind die halt nicht da. Ich werde es trotzdem gucken, machen wir uns nichts vor.
Dann lieber eine Petition machen gegen die WM in Katar oder so.
Weiß genau. Ich
nicht. Also, ne, also da kann man wirklich seine Internetunterschrift für 10.000 Mal irgendwie wichtigere Sachen verwenden als dafür irgendwie, also ja, egal, lass uns das Thema hier abhaken.
Yes.
Das mehr habe ich auch gar nicht so zu sagen. Ja.
Als nächstes käme ja ein Interview, das kommt auch noch ein Interview. Aber ich muss ja sagen, ich habe in letzter Zeit so richtig.
Du hast Pech gehabt, ne?
Ich habe richtig Pech gehabt. Ich bin richtig, richtig genervt gewesen oft, weil, ja, also ich sag mal so, es gab mehrfache Anläufe bei diversen oder bei zwei Interviews und ja, bei nie ist jemand aufgetaucht. Also in dem einen Fall saß ich.
Ja. Du bist immer sitzen gelassen worden, ne?
Ja, ganz alleine im Zoom-Meeting.
Es gibt nichts Traurigeres.
Es gibt wirklich nichts Traurigeres, vor allem, wenn man die Kamera schon anhat, weil man denkt, naja, gut, gleich passiert's. Und dann irgendwann wacht man so auf, weil man kurz eingenickt ist, gefühlt, weil einfach niemand aufgetaucht ist und das bei wiederholten Versuchen. Oder auch so Leute, die sich dann nicht an ihre Terminabsprachen halten. Und das hat mich so genervt, dass ich dachte, lass uns doch einfach nochmal aus der Sicht, weil wir hier immer die Interviews machen, aus unserer Sicht nochmal drüber sprechen, was ist vielleicht ein gutes Interview, was ist vielleicht ein schlechtes Interview, was ist so ein richtiger Red Flag, was ist irgendwie vielleicht der größte Interview-Fail, den du jemals hattest. Wir haben sowas schon mal irgendwann gemacht, vor 1000 Jahren mit, ich glaube, Christian Heinemann und Joscha habe ich da gesprochen. Aber wie gesagt, das ist schon was länger her und seitdem haben sich, glaube ich, noch ein paar Sachen angesammelt.
Ja, ich wüsste gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also beziehungsweise, nee, so meine ich das nicht, sondern man merkt halt, dass viele Bands es, glaube ich, nicht mehr gewohnt sind, lange zusammenhängende Texte zu schreiben. Also wenn man Fragen rausschickt, dann kriegt man manchmal, wenn man jetzt das per E-Mail macht, so als würde es auf dem Handy beantwortet, ist es wahrscheinlich auch mit irgendwelchen Smileys dazwischen und so. Wo ich mir denke, die drucken wir doch nicht ab. Wie stellt ihr euch das vor? So, ne? Keine
Ahnung. Das ist der klassische Fall für die Klammer, wo dann steht lacht.
Ja, ja, genau. Oder Komma, haha. Ja, aber irgendwie muss es ja rüberbringen im Text, so, ne? Also es ist halt irgendwie, ich weiß es auch nicht, keine Ahnung.
Also ich finde ja grundsätzlich kann man das irgendwie so ein bisschen aufteilen, dass das persönliche Interview ist für mich das Beste. Danach kommt irgendwie ein Meeting, also ein Online-Meeting-Raum, sei es Zoom oder Zencastr oder irgendwas anderes. Danach kommt Telefon ohne Bild, hasse ich. Und danach kommt schriftliches Interview, finde ich auch ganz grauenhaft.
Aber
außer man hat Zeitnot.
Telefon ohne Bild gibt's doch auch gar nicht mehr, oder?
Ey, das ist mein, da kann ich jetzt schon mal vorweggreifen, mein größter Interview-Fail war, ich habe von einer Band, das war, glaube ich, kein Podcast-Interview, ich glaube, das war nur ein Interview fürs Heft. Mhm. Oder nur in Anführungszeichen. Und da habe ich eine Handynummer bekommen von der Promo-Agentur und habe zum vereinbarten Zeitpunkt diese Handynummer angerufen. Es waren Briten. Und ich hatte jemanden dran und der war auch so, hello. Und ich so, ja, hallo, hier ist Britt vom Fuse-Magazin. Ich bin hier für das Interview. Und der war so, was? Wer? Was für ein Interview? Und dann haben die mir einfach eine falsche Handynummer gegeben. Und dann, der war aber ganz nett, also war jetzt nicht ultra peinlich, aber es war schon unangenehm. Vor allem dann nicht so, was mache ich denn jetzt? Das ist irgendwie 8 Uhr abends.
Hast du nicht den einfach interviewt?
Ja, wäre auch witzig gewesen. Und was machen Sie so beruflich? Ja, jedenfalls habe ich dann einfach auf gut Glück, weil das jetzt nicht die Riesenband war, habe ich dann bei Instagram einfach mal hingeschrieben und habe gesagt, ey Leute, wir haben jetzt ein Interview. Aber hier ist, also ich habe eine falsche Nummer. Also und die war auch komplett falsch, da war nicht mal ein Zahlendreher drin, das war einfach wirklich eine komplett falsche Nummer. Ich weiß nicht, wo die herkam. Und dann haben die mich haben die mir dann die richtige Nummer geschickt, zum okay. Glück auch relativ schnell. Aber das war wirklich so dieses, ja, was für ein Interview machen wir?
Ja, geil. Ja. Das hätte ich gerne gelesen, irgendwie, das Interview.
Ja. Oh Mann, was machen Sie gerade? Ach so, Sie sind in der U-Bahn, okay.
Ja. Ja, man muss aber schon sagen, also in den letzten 2 Jahren, es gibt's eigentlich nur noch Zoom, oder? Ich meine, persönlich treffen ist eh nicht so gerade. Dann hast du diese, übers Telefon machst du eigentlich auch nicht mehr so. Also es ist eigentlich alles Zoom oder FaceTime oder irgendwie sowas so, ne? Also
ja. Man, das finde ich wiederum ganz angenehm, wenn man wenigstens die Leute sieht. Also das ist ja auch das, was es am persönlichen Interview irgendwie immer so ein bisschen besser macht, dass man auch so eine Bindung ein bisschen aufbauen kann, zumindest schon bei der Begrüßung und so.
Ja, ja, ach, ich meine, du hast jetzt eben gesagt, du hast E-Mail-Interviews. Ich würde fast sagen, dass ich bis zu einer bestimmten Größe bevorzuge ich die tatsächlich, weil, also ich hatte es ja eben im Vorgespräch zu dir gesagt, ich muss noch fürs nächste Heft 7 Interviews machen. Wenn ich die jetzt alle irgendwie hier per Zoom mache und dann abtippen muss, so, das schaffe ich halt überhaupt nicht zeitlich.
Ja,
so,
ja,
ne?
Stimmt.
Und das ist dann halt was so, gerade wenn es jetzt eine deutschsprachige Band ist, den schicke ich Fragen, dann kommen die zurück, dann ja, checke ich die einmal. Im besten Fall brauche ich die nur formatieren, ein bisschen anpassen irgendwie und dann bin ich fertig. So, ne? Und das ist natürlich, wenn es jetzt, also das würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt machen, wenn es um eine ganze Seite Interview geht, aber wenn es um eine halbe, wo es 3 Fragen sind irgendwie, ne, oder so eine Drittelseite, also dann schon irgendwie, ne? Dann mache ich eigentlich auch prinzipiell nichts anderes. So, da sehe ich dann irgendwie ein bisschen den Aufwand nicht ein, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Es sei denn, Band besteht drauf. So, das ist halt so ein Ding. Aber das ist natürlich immer so wie eine Schachtel Pralinen, ne? Du weißt nicht, was du da kriegst.
Ja, gleiches hatte ich mal. Das habe ich, glaube ich, in dem letzten Podcast erzählt, weil das da schon war. Ich hatte eine Titelstory mit einer Band, was ja bei uns immer so bedeutet, 1,5 bis 2 Seiten. Mhm. Und es war aber gefordert, dass Fragen schriftlich geschickt werden. Und das war dieser klassische Fall von, naja, ich habe auf dem Handy geantwortet und das sah relativ lang aus. Ja, es war halt ein Satz pro Frage. Ja. Und daraus musste ich natürlich eine Story basteln.
Ja, cool.
Ja, ciao. Ja, war natürlich trotzdem super.
Ja, total. Hey, ach, es gibt halt, ja, ich weiß auch nicht, so dieses, ich habe auch mal irgendwann, das ist schon ewig her, da hat auch jemand, das war auch eine Schreiberin, die schon 1-2 Hefte dabei war irgendwie und die sollte auch die Titelstory machen, war auch überhaupt kein Problem und dann schickt die mir halt irgendwie so, ja, sag ich mal, Material für eine 1/2 Seite, 3/4 Seite oder sowas, ne? Und dann war ich echt so, sorry, das geht aber, also damit kann ich nichts anfangen, ne? So, ja, die Band, so, und ich habe jetzt auch keine Zeit mehr. So, okay. Und dann habe ich halt irgendwie über Nacht aus daraus dann halt so einen Fließtext gemacht und dann irgendwie das auf 2 Seiten gestreckt und wirklich so, ich meine, das war ein guter Artikel, so, aber es war halt wenig von der Band drin irgendwie so letztendlich, ne? Und das ist halt dann immer scheiße so. Und das ärgert mich dann auch selber, dass den Bands das dann teilweise so egal ist. Also gerade bei Titelstory, ne, gehe ich ja davon aus, dass die das wissen. Und wenn die sich dann so zurückhalten irgendwie, also, oder beziehungsweise keinen Bock haben, ich hatte das auch schon ein paar Mal, dass deine Band so gar nicht geantwortet hat oder irgendwie sowas so, ne? Und dann theoretisch muss man dann einfach sagen, ey, wisst ihr was, dann eben nicht. So, dann lassen wir das hier einfach an der Stelle, ne, Leute.
So wie jetzt in dem Fall des einen Interviewgastes, der einfach sich gar nicht mehr gemeldet hat.
Ja, ich warte da jetzt einfach ab, was da passiert. Ja. Mal schauen, ey, keine Ahnung. Dann ist es halt so. Ach mein Gott, ey. Es ist halt immer, ne, es gibt halt immer Leute irgendwie, die sind cool. Ich weiß nicht, also da hast du auch das Gefühl irgendwie, wenn die so einen ganzen Interviewtag haben, so, dann sind die auch noch irgendwie abends um 18, 19 Uhr fit. So, das war zum Beispiel bei Seal and Ada so, die ich ja jetzt auch jetzt hier für den Podcast und fürs Heft gemacht habe oder da mit dem Manuel gesprochen. Und der war auch dann, ich hatte den, glaube ich, so um, ich weiß nicht, ich glaube, früher Nachmittag hatte ich den Termin. Und er war dann auch so, ja, ach nö, ich mach das noch bis heute Abend 20 Uhr oder so. Und dann so, okay, cool, krass irgendwie, ne? Und so, ach, das macht mir nichts aus. Der war auch total gut drauf und so. Also ich muss wirklich extrem sympathischer Interviewgast. Also von daher, das war, also das merkst du dann halt bei so Bands, die das halt häufig machen, ne? Manchmal ist es aber auch so, ich habe mal Yellow Card interviewt, hier den Sänger live quasi bei einem Konzert und er hat halt überhaupt keinen Bock so, ne? Und das war halt sehr unangenehm. Also jemandem direkt gegenüber zu sitzen, im Backstage irgendwie so sich so ein bisschen unerwünscht zu fühlen und zu merken, der hat überhaupt gar keinen Bock gerade mit mir zu reden. Das ist tatsächlich sehr unangenehm. Ne? Ich meine, ich kann es halt irgendwo auch verstehen, so, ne, der war wahrscheinlich schon, also zu dem Zeitpunkt da so ein halbes Jahr auf Tour und, ne, hat da irgendwann, kriegst du halt diesen Tour-Collar irgendwie, da hast du dann halt auch nicht mehr so richtig Bock, so, und, ja, also ich nehm's nicht persönlich, so, ne, das will ich damit sagen, aber pff, Spaß macht das dann auch nicht, ne.
Nee, das stimmt. Ich finde auch so, wenn man so das Gefühl hat, dass die Person da jetzt eigentlich auch nur noch durchhetzen will und eigentlich gar keinen Bock hat, dann finde ich es halt Uhr scheiße. Ja. Genau. Oder auch mein persönliches Horrorszenario, was aber bis jetzt noch nicht so schlimm war, dass ich die Person einfach nicht verstehe. Also so, also schlimm fand ich das bei Boston Männer. Die kommen ja aus Blackpool, glaube ich. Und ich finde, die sprechen manchmal, nuscheln die halt alles so weg in ihrem Dialekt, dass ich da einfach nicht hinterherkomme. Und es ist einfach immer so dieses, aha, aha, aha. Ich werde definitiv keine Anschlussfrage an diese Antwort stellen, weil ich nichts verstanden habe.
Ja, ja, ja. Das ist manchmal, ja, manchmal gibt es so Leute, das stimmt. Das hatte ich jetzt, ich weiß gar nicht mehr. Ich hatte das auch mal.
Schon lange nicht mehr.
Ja, ich hatte das, glaube ich, mal bei einer japanischen Band. So, weil deren Englisch halt auch dann schwierig war, sage ich mal vorsichtig irgendwie, ne? Und dann war ich dann teilweise auch komplett lost. Und erst als ich mir das dann im Nachhinein noch ein, zwei Mal angehört habe, war ich dann so, okay, ich glaube, das und das meint er so, ne? Aber pff, ich lasse es lieber weg, weil nachher zitiere ich da was falsch, so, ne? Das ist dann echt, okay. Naja.
Der Manuel jetzt kam aus der Schweiz, ne?
Genau.
Hat er Schweizerdeutsch geredet?
Nee, nee, absolutes Hochdeutsch irgendwie. Okay. Der ist ja auch halb US-Amerikaner irgendwie, also der ist da sehr, wie sagt man, kosmopolitisch aufgewachsen, glaube ich. Mhm. So, das war Hochdeutsch, so von daher. Aber es ist schon witzig. Ich habe ja mal mit dem Tobi von Lüften für den Steady-Podcast eine Folge aufgenommen und ich fand es gar nicht so schlimm, so, aber er hat dann irgendwie, als es dann online war, hat er gedacht so, ach krass, ich habe extra versucht, irgendwie nicht so Schwitzerdütsch, also das nicht so reinfließen zu lassen, aber ich kann es halt überhaupt nicht abstellen. Also das war schon sehr präsent immer noch und ja, also ich, ne, keine Ahnung, es gibt halt Leute, glaube ich, die können das nicht so abstellen irgendwie. Ja. Also ich merke es ja auch manchmal, ne? Ich habe ja auch diese rheinische SCH.
Den rheinischen Singsang.
Ja, ja, und diese SCH-CH-Schwäche, die habe ich ja so ein bisschen, ne? Ja. Und wenn du Richtung Eifel gehst, dann hast du auch dieses B und P, ne? Dieses immer gern vertauscht wird.
Nee. Wird? Nee, was meinst du? Mit B und P?
Ja, aber da wird aus Blau, wird gerne immer Plau.
Plau, stimmt.
Ja, ne?
Stimmt.
Und aus Brot wird Brot.
So. Und in der Dürener Ecke ist es immer so, dieses, der Fisch.
Ja, ja, das, bricht, ist, ne? das ist hier aber auch teilweise. Also, das meine ich ja mit dem rheinischen SCH und CH und so. Das ja. Also, meine Frau lacht sich immer kaputt, wenn ich irgendwie versuche, Griechisch zu sagen. Und ich habe mich gerade sehr konzentriert, das richtig auszusprechen.
Schade, dass die Webcam aus ist.
Ja, ja, ja. Naja, so ist das halt. Ja, aber wie gesagt, ich habe da mit Manuel gesprochen von Seelenader und ja, für mich war das so ein bisschen die erste Begegnung mit Seelenader. Warst du da vorher schon drin im Thema?
Nee, erst seit du, glaube ich, vor zwei Podcasts oder so hast du schon mal von ihm erzählt und daraufhin mir auch natürlich Musik geschickt.
Ja.
und das war meine erste Begegnung damit.
Okay. Ja, ich fand das, also ich bin ja erst seit letztem Jahr so ein bisschen mit Black Metal irgendwie in Berührung gekommen und ich fand das halt total mega. Es ist mir fast ein bisschen peinlich, weil ich die ganze Zeit im Interview von anderen Bands, die ich super finde, spreche. So, aber er nimmt's mit Würde. So von daher.
Okay.
Von daher.
Ist ja manchmal auch nicht schlecht.
Genau. Ja, dann lass uns auch das Interview mal hören mit Manuel.
Sehr gerne.
Ja, herzlich willkommen. Ich habe heute einen Gast hier im Podcast. Bei mir ist Manuel von Seelenader oder von Seelenader oder bist du Seelenader?
Ich glaube, da sind jetzt auch noch ein paar andere Leute mit bei im Live-Wesen. Ja.
Fühlt sich das für dich besser an, anders an jetzt so als quasi als Band dann?
Ja, schon. Ich glaube, da muss ich nicht gerade alleine gerade stehen für meinen Scheiß. Kann ich es noch ein bisschen abwälzen auf die anderen.
Sehr gut. herrlich. Ich muss sagen, ich habe mich jetzt, also Seelenader, das war mir immer ein Begriff. Ich habe mich aber tatsächlich jetzt das erste Mal so intensiv damit beschäftigt. Und also es tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, aber ich bin direkt Fan geworden. Das war wirklich so. Ich
hab das Schlimmste erwartet, so, ja, leider. Nicht so meins, richtig kacke.
Nee, gar nicht. Das ist tatsächlich, ich komme eigentlich gar nicht so sehr aus diesem ganzen Metal-Ding, so, habe aber tatsächlich im letzten Jahr so ein bisschen das Genre für mich dann doch stärker noch entdeckt, irgendwie durch so Bands wie, oder vor allem durch Violet Cold. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Ja, klar, ja.
Ja, das ist so, das hat mich. Das hat für mich so 1000 Türen geöffnet und jetzt kam halt irgendwie deine Band da irgendwie noch zu und das war so, ey, das ist ja genau das irgendwie, also da stehe ich halt total drauf.
Ja, super. Eben.
Total perfekt so, weil das halt irgendwie, ich weiß nicht, wie das für dich war, aber für mich war das immer so ein bisschen, also mit diesem ganzen Corpse Paint und in Norwegen mit Schwert im Wald stehen, konnte ich halt nicht so viel abgewinnen so.
Das war auch nicht so meins. Obwohl ich als Teenager in einer Black Metal Band war. Mhm. Wir hatten aber das Budget nicht für Schwerter. ja, dann ist es halt bei der Musik geblieben.
Okay. worauf ich jetzt gar nicht so groß eingehen will, weil ich glaube, das hast du auch schon tausendmal erzählt, die Geschichte, aber weil ich das jetzt auch nochmal gelesen habe, die ganze Idee dieses Black Metal mit Gospel und Black Music irgendwie dazu vermischen, kam ja aus so einem Internet-Ding, also dass du halt Leute gefragt hast, ey, welche beiden Stile kann ich miteinander verbinden. Würdest du sagen, dass aus diesem, in Anführungszeichen, jetzt so Spaß irgendwie, ich mache irgend so einen Shitpost und bastel an einem Song draus, ist er jetzt aus Spaß ernst geworden und irgendwie, wann hast du gemerkt, dass das für mehr als nur einen Song taugt, so dieses Experiment, sage ich mal?
Ich glaube, nachdem ich es das erste Mal versucht hatte, es hat schon kacke geklungen, schon so, aber ich mochte halt die Idee, weil rein, nicht intellektuell, aber das Gedankenspiel von den Norwegern wurde das Christentum so aufgetischt und den Schwarzamerikanern auch, aber sie reagierten auf komplett verschiedene Weisen. Darum dachte ich, ja, wie wäre es, wenn jetzt Schwarzamerikaner dann halt Satan toll fänden?
So. Ja.
Ja, jetzt bin ich gefroren, habe ich das Gefühl. Oder?
Ja, alles gut. Alles gut?
Ja.
Okay. Ja, ich meine, mittlerweile bist du jetzt beim dritten Album da angekommen und hast quasi so eine Karriere daraus gemacht. Wie fühlt sich das für dich an, so, sag ich mal, aus so einem vermeintlichen Gag irgendwie dann so einen Lebensinhalt irgendwie aufzubauen? Das ist schon verrückt, oder?
Bizarr, klar. Aber ich glaube, es zeigt auch, wie willkürlich das mit der Musik und dem Erfolg ist. Also ich kenne jetzt auch mindestens 10 Bands, die genauso gut sind wie ich, aber die hatten dann das Glück, nicht irgendwie im Zeitgeist relevant zu sein.
Ja.
So. Und ja, also ich sehe das halt mit einem Lächeln so eher. Ja. Weil das kann, so, Ruhm ist ja nicht für immer. Und ich glaube, solange ich das jetzt machen darf, dann genieße ich das.
Ja, voll. Mhm. Was mich irgendwie gewundert hat oder welche Frage sich mir so aufgedrängt hat, ist so, mit welchem Hintergrund bist du aufgewachsen? Also mit welchem Plattenregal bei deinen Eltern oder wie bist du aufgewachsen, dass das irgendwie so beides sich so von außen gesehen so mühelos anfühlt, das miteinander zu verbinden? Also waren beide Musikstile irgendwie bei deinen Eltern oder in deiner Kindheit, Jugend so ständig präsent?
Also meine Mutter ist Jazzsängerin, die hatten halt immer Motown-Platten. Mein Vater ist Salsa-Musiker. Ich hasse Salsa, ich kann es nicht ausstehen. Weil oft ist es ja so, dass man dann irgendwann die Musik der Eltern doch mag, aber das ist halt wie noch nicht passiert, weil ich hasse es da also einfach. Auf jeden Fall. In meiner Heimatstadt gibt es halt viele besetzte Häuser und die Punk-Szene ist ziemlich groß. Und dann war ich halt da und an Punk-Konzerten und dann an Metal- und Grindcore-Konzerten und dann haben sich die beiden irgendwann vermengt.
Ja, das ist schon irgendwie. Du hast ja eine Zeit lang auch in New York gelebt so und jetzt bist du in Basel, richtig?
Genau.
Ja. Ist Basel eine bessere Stadt für Musiker oder für Kunst, dass du sagst, so, ey, ich mache mein Projekt von hier, oder ist das einfach so ein Heimatding irgendwie? Weil ich meine, man würde ja vermuten, dass so ein Melting Pot irgendwie wie New York so eigentlich die bessere Brutstätte ist, so ohne Basel jetzt zu nahe treten zu wollen.
Das ist ein Auge im Auge. Nee, die Tatsache ist, dass halt die Band hier lebt und meine Freunde halt auch. Die habe ich zugegeben ziemlich doll vermisst, so in New York. So cool ich dann auch gewirkt habe in der fremden großen Stadt. Ja.
Okay. Das ist ja, also, was ich ja eingangs meinte, sowas wie jetzt so eine Band wie Violet Cold irgendwie so, ne? Die holen mich halt ab, weil ich halt vieles in der Black Metal Szene irgendwie dann eher abschreckend finde irgendwie. Also wie reagiert denn so eine Szene auf dich und deine Musik irgendwie? Weil ich finde, also je mehr ich mich mit Metal beschäftige, und ich beschäftige mich relativ viel damit für das Magazin halt so, da sind sehr viel konservative Meinungen irgendwie, sehr viel Eingestaubtes irgendwie. Ne? Das hat neulich auch jemand im Interview bei uns gesagt, da ging es dann um Punk und Hardcore, der meinte halt, ey, das ist so ein altes, weißes Genre, dass es manchmal echt schwerfällt, irgendwie da was Neues zu machen. Irgendwie. Also wie hat so diese Szene auf dich reagiert und wie ist so dein Eindruck davon?
Wir waren eine Woche lang, waren wir das coole Underground-Ding. Und dann, sobald man auf Google einen Treffer gefunden hat, ist es halt schon vorbei. Und ich glaube, das kann man mit einem Augenzwinkern sehen, glaube ich. Weil klar, es ist ein bisschen verstaubt und irgendwie eher konservativ, was jetzt Experimentelles angeht. Aber es gibt trotzdem eine wachsende Hörerschaft, die Neues hören möchte. Und eben die Alben, die man dann toll findet, die gibt es ja schon. Die kann man auch kaufen und hören. Ich sehe keinen Grund, die irgendwie zu emulieren.
Ja, voll. Also das ist halt wirklich, ja, auch so, wie gesagt, was mich so ein bisschen immer an dem Genre, ich will nicht sagen verzweifeln hat lassen, aber wo ich immer dachte, so pff, irgendwie, also mir, weiß ich nicht, mir hat so der Zugang gefehlt, der sich irgendwie da im letzten Jahr geöffnet hat. was ich auch immer tatsächlich so ein bisschen am Black-Metal-Genre ja, also schwierig fand, ist ja diese Nähe zu Nazis und zu diesem ganzen. Also das ist halt, ich meine, man muss das ja mal realistisch betrachten. So, das ist ja bis heute ein Genre, wo so die Stilikone, also ich will den Namen jetzt hier nicht sagen, so, ne, aber das ist einfach jemand, der absolut indiskutabel ist, so, ne, und der wird halt bis heute irgendwie noch so als, ja, als so die wichtigste Person in diesem Genre irgendwie betitelt. So. Hat dich das jemals abgeschreckt oder hat dich das im Gegenteil eher motiviert, dass du sagst, also jetzt, ich setze dem jetzt was entgegen? So.
Definitiv motiviert. Quark war ja, also ich meine, die Leute waren, eben es entsteht ganz schnell ein Mythos. Das waren diese Visionäre, die da in dem tiefsten Wald Norwegens, bla bla. Die Wahrheit ist, das waren Vorstandsteenager mit reichen Eltern und die haben da halt irgendwie Musik gemacht. Wir kennen alle solche Leute. So die Leute, die halt zu Hause wohnen und irgendwie, Mama ist kacke, aber ich liebe sie und sie gibt mir nicht genug Geld und deshalb mache ich jetzt ein wütendes Album. Ja, das sind Suburban Kids und ich glaube, man muss dann gar nicht so dem zuspielen, habe ich das Gefühl. Und es ist schön, dass ich das bastardisieren kann. Die unheiligste Musik wird jetzt nochmal unheilig gemacht. Oder ja, Sakrileg im Sakrileg, finde ich toll.
Ja, das ist, ja, ich hatte das, also ich will nicht immer wieder auf Violent Code zu sprechen kommen, aber ich hatte das irgendwie auch gelesen, dass jemand hatte das Cover gepostet und meinte so, also diese Regenbogenfahne mit irgendwie Halbmond und das ist so, dass. Also eigentlich ist ja das, womit du der Black-Metal-Szene am meisten ans Bein pissen kannst, irgendwie so, ne?
Super, ja.
Das fand ich halt auch total, total super und total spannend, so diese Szene, die dich da so ultra ernst nimmt. aber wo wir gerade von Sakrileg sprechen, so Gospel ist ja erstmal grundsätzlich so kirchliche Musik, so, ne? Also vom Ursprung her. Du erzählst aber auf deinen Alben ja die Geschichte des Teufels oder eine Geschichte, wo der Teufel halt drin vorkommt. Hast du da auch jemals von, sag ich mal, christlicher oder kirchlicher Seite irgendein Feedback bekommen oder hast du da irgendwie mal, also ich könnte mir vorstellen, dass das nicht jedem in den Kram passt, so, ne?
Ja, aber ich meine, das mit dem Satanismus im Metal ist jetzt nicht ein heißes Eisen.
Nee,
ich glaube, da könnte ich jetzt, also man müsste mehr machen, um aufzufallen. Und ja.
Ja, ich meinte mehr bezogen auf diesen Gospel-Aspekt. Also, dass Leute, so. Dass Leute sagen so, ey, das ist quasi kirchliche Musik gewesen oder so und du machst da, also,
ne? Aber das ist lustigerweise auch die Geschichte des Souls und der Soul-Musik. Da waren halt diese Kirchenmusiker, die ihre Gottesgesänge dann plötzlich im Studio aufgenommen haben und statt Gott dann irgendwie Baby gesungen haben. Und das war das Größte, das Wildeste und das Böseste, das je geschehen ist. Und eigentlich mache ich jetzt noch nicht gerade einen riesen Fortschritt davon. Also es ist eigentlich ziemlich analog dem, nur ein bisschen mehr Satan. Aber
bisschen mehr Satan, okay.
Mühe.
Ich meine, das Schöne irgendwie ist ja, was dir das ja erlaubt, diese, dass du halt auf Metal-Festivals spielst oder in dieser Metal-Szene stattfindest, aber gleichzeitig halt auch von so, jetzt mal dem Feuilleton und Jazz-Festivals und sowas, die finden das halt auch alle spannend. Ich habe es jetzt eben schon so ein bisschen rausgehört, ich glaube, du fühlst dich da also eher der Metal-Szene zugehörig oder ist das so ein Topf, den du gar nicht aufmachst?
Nicht wirklich. Ich habe eben richtig Spaß, an anderen Festivals auch zu spielen, weil wenn irgendwie wir für Phoebe Bridges eröffnen dürfen jetzt in diesem Sommer, finde ich das geil, wenn wir mit den Idols spielen dürfen. Irgendwie, ich habe das Gefühl, das haben wir nicht mehr lange. Irgendwann wird dann klar, okay, das ist so und so eine Band. Das ist die Katze aus dem Sack und dann dürfen wir nur noch auf Wacken jedes Jahr. Das möchte ich vermeiden, solange es geht.
Wenn sich einmal rumgesprochen hat, dass ihr eine Metalband seid, so, dann, dann ist vorbei mit Feuilleton. Ja. Wie ist denn so, also wie sind denn so die Reaktionen, wenn ihr vor einem, sag ich mal, Nicht-Metal-Publikum spielt und dann kommen halt Metal-Songs oder Metal-Parts in den Songs und sowas? Also staunst du da manchmal in staunende Gesichter oder?
Ich glaube, weil wir so eine Einstiegsdroge sind, geht das. Weil wir haben sehr viele melodiöse Gesänge und sowas. Und das holt die Leute ein bisschen ein. Du hast ja vorhin gesagt, dass du den Einstieg gefunden hast. Mhm. Und ich glaube, Metal kann man auf zwei Weisen hören. Entweder als Wand, die dich so niedermäht oder so als Rückenwind. Mhm. Und ich glaube, wenn man erst einen gospeligen Part hat, da will man irgendwie auch intrinsisch mit bei sein. Hm. Und dann der Metal-Part kommt, ist es automatisch schon im Rückenwind. Und deshalb klappt das auch in so Pop-Festivals, wird gesagt, auch eher.
Ah, okay. Abgefahren. Ja, das ist halt schon, also es gibt's ja immer wieder mal, dass so Bands dann diese, ja, weiß ich nicht. Also ich sag mal, das Erste, was einem einfällt, ist sowas wie Metallica macht was mit irgendwie einem Symphonieorchester und auf einmal rennen sie alle irgendwie in die Oper im Anzug und sagen, das ist große Kunst, so, ne? Das finde ich immer total spannend, wenn man so denkt, so, ja, wir wissen das schon lange, dass das Kunst ist. So. Ja. Irgendwie, ne? Aber für manche Leute muss dann da noch so ein irgendwie extra Anstrich irgendwie da dran sein. Eine weitere Sache, also die mir aufgefallen ist, so, du singst ja auf Deutsch und auf Englisch. So, und da würde mich halt interessieren, wo entscheidest du und wie entscheidest du, welchen Song du in welcher Sprache singst? Also passiert das ganz automatisch oder und welche Vorteile siehst du dem Englischen, dem Deutschen gegenüber und andersrum? Also gibt es da Unterschiede für dich?
Es ist vor allem phonetisch, weil halt die deutsche Sprache sich super doll eignet, um etwas Hartes und irgendwie fast Aggressives wiederzugeben, wogegen im Englischen es eher runder ist. Aber auf diesem Album habe ich, glaube ich, nur auf, ich weiß gar nicht, aber auf Götterdämmerung, was halt auch ein Wagner-Zitat ist.
Genau.
Und noch ein bisschen, ich habe da noch ein bisschen Goethe mit reingeschummelt. Dann löst er sich von alleine. Ich gehe jetzt nicht Goethe übersetzen. Ich würde dem nicht gerecht werden, glaube ich.
Hast du denn das Gefühl, dass die deutschsprachigen Songs irgendwie, also kommen die bei einem englischsprachigen Publikum anders an oder ist das bei Metal eh dann zweitrangig.
Es ist lustig, dass du das fragst, weil ich hatte da riesen Sorgen, weil ja unser größtes Publikum ist halt in den Staaten. Mhm. Und ich dachte jetzt, verfremde ich die oder so, kommen die dann auch mit irgendwie Schlag mit, verstehen die das? Und ich war so fokussiert auf diesen Gedanken, dass ich komplett vergessen habe, dass Rammstein eine existierende Band ist. Ja, und dann ist es irgendwie trotzdem gut angekommen. Ja, überraschenderweise.
Cool, wer hätte das gedacht? Ja.
Seltsam.
Warum denkst du, dass das vielleicht jetzt für Seal & Ada so die das Publikum in Amerika dann tatsächlich, also wenn du sagst, da ist euer Hauptpublikum, so, woran liegt das so? Also haben die da einen anderen Zugang zu deiner Musik vielleicht?
Ja, es hat halt sehr viel Schwarze, die Metal hören da und die finden das halt irgendwie wegen der Repräsentation toll und ich glaube auch, weil diese ganze Southern Blues-Geschichte da eine ganz andere Wirkung hat. Mhm. Außerdem hat das Projekt auch in den Staaten angefangen, als ich noch cool war und in New York gelebt habe.
Ah ja, stimmt. Okay. Das ist natürlich jetzt nicht mehr so.
Ja, und ich glaube einfach, weil die ersten Medien, die mich ins Auge gefasst haben, waren irgendwie Noisy und Rolling Stone. Und dann ist das da, ich weiß, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Es könnten so viele Faktoren gewesen sein.
Weil du gerade die Repräsentation angesprochen hast, wie war denn das für dich so? Also ich sag mal, in Basel könnte ich mir vorstellen, ist jetzt die Metal-Punk-Hardcore-Szene jetzt auch nicht besonders schwarz geprägt, oder? Also,
nee. Also,
war das für dich jemals ein Problem oder hast du da aktiv nach irgendwie so Role Models Ausschau gehalten oder war das irgendwie für dich überhaupt kein Thema?
Nee, ich glaube, weil ich weder schwarz noch weiß bin, weil ich gemischt bin,
ja.
Hab ich mich sehr schnell gezwungen gesehen, einfach mich zu sein und nicht irgendwie um Zugehörigkeit zu buhlen. Und das ist mir dann irgendwie auch zu Vorteil gekommen.
Ja, verstehe ich. Ja. Jetzt habe ich ein bisschen gerade. genau. Also thematisch bist du ja mit dem neuen Album, knüpft das ja weiter an diese Geschichte an, irgendwie, die du da erzählst. Es gab ja dann aber diese Wake of a Nation EP zwischendurch, die ja sehr viel offener und direkter in ihrer Message war. War das jetzt für dich eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich gehe wieder diesen Schritt zurück? Also ich führe diese Geschichte weiter und mach das jetzt wieder so ein bisschen mehr, mit ein bisschen mehr Interpretationsspielraum? War das bewusst die Entscheidung?
Ja, es war eigentlich eher bewusst, dass die Wake of a Nation EP sehr direkt ist und auch isoliert ist.
Okay.
Weil, ja, da kann man eben nicht irgendwie mysteriös drumherum sprechen, weil man wird dann direkt missverstanden. Und außerdem wollten wir für die EP keine Promo machen, weil es sich komisch anfühlt. Okay, eine Tragödie ist passiert, also kauf mein Album. Das geht mir nicht so.
Das ist weird, das stimmt. Ja.
Und außerdem fühle ich mich eigentlich einfach wohler, ein bisschen obskurer zu schreiben.
Würdest du denn sagen, dass du im Zuge dieser Wake of a Nation EP insgesamt politischer geworden bist? Oder warst du einfach schon immer so? Also war das schon immer für dich ein Thema, das dich beschäftigt hat?
Das war schon immer ein Thema, das mich beschäftigt hat. Aber hier halt in diesem Sommer war ich halt eben in der Schweiz und ich habe mir irgendwie Sorgen gemacht um meine Familie. Ich hatte so Panikattacken, wo ich nicht einschlafen konnte und so. Und das war eher so therapeutisch. Ich hatte jetzt nicht die Illusion, dass ich mit meinem Album die Welt rette, sondern es war einfach, ich möchte das jetzt wie von mir haben und so.
Ja.
Hier so rum.
Ah, okay. Eigentlich habe ich nur, also eine Frage habe ich noch an dich. Die finde ich, also dieses ganze Konzept, das hinter dem Album steckt, mit den, mit den Sklaven in den USA, die sich dann an den Teufel wenden und so weiter, diese alternative Timeline. Wann wird das Ganze von Netflix verfilmt? Weil ich würde mir das auf jeden Fall angucken. So. Also ich finde das mega spannend.
Ist lustig, dass du das sagst, weil ich bin jetzt gerade am Skript für ein Graphic Novel.
Ah.
Weil, das Budget für so eine Serie habe ich nicht. Und ich glaube, dann kann ich das mal an die netten Leute von Netflix pitchen.
Okay.
Ja. Ja. Schön wär's, ja.
Ja, also wirklich, als ich das irgendwie so gelesen habe, irgendwie, das ist ja eigentlich perfekt. So, also, es ist wirklich, das drückt ganz viele Knöpfe irgendwie bei mir, irgendwie bei so Sachen, wo ich denke, so, ey, das würde ich mir auf jeden Fall ansehen. Ja, ey, unsere halbe Stunde ist auch schon rum.
Ja, aber es war ein nettes Gespräch.
Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. So, wie gesagt, das ist, ich höre jetzt die Platte auf jeden Fall noch ein paar Mal.
Nice.
Und hast du noch viele Termine heute, oder?
Ja, bis zum 9, glaube ich.
So. Ach, schon, okay. Ja, dann ja, okay, ich sehe schon. Du sitzt ja auch da in deiner Bar.
Ja, ich kann auch anders, warte. Für Offizielleres bin ich dann in der UN.
Das ist, wenn das Feuilleton ja, genau. Interviews machen will.
Für den Spiegel, ja.
Sehr gut. Mega. Hervorragend. Cool. Alles klar. Ey, ich danke dir vielmals und wünsche viel Erfolg mit dem Album.
Ah, ja. Magst du mir noch deine E-Mail schicken, dass ich dir die Aufnahme schicken kann?
Aber selbstverständlich schicke ich dir hier jetzt hier in dem Chat am besten. Ne?
Alright.
Okay, dann sag ich schon mal. Moment, die schreibe ich noch gerade, weil ich weiß nicht, wie schnell wir hier weg sind. So.
Alright. office@fusemagazine.de.
Genau.
Zack. Ja.
Geil. Dann danke ich dir wirklich und ja, bis zum nächsten Mal. Vielleicht sind ja irgendwann wieder Konzerte, dann komme ich vorbei.
Das wäre schön. Vielleicht in 8 Jahren dann.
Wir werden sehen. Alles klar. Mach's gut. Ciao.
Du auch. Ciao.
Ja, das war mein Interview mit Manuel.
Cool.
Ne? Ich fand auch, also die Platte ist ja letzte Woche schon erschienen. Ich kann dir weiterhin nur empfehlen. Ich habe da echt jede Menge Spaß mit dem Album gerade. Und ich finde halt diese Mischung extrem cool. Und ich bin sehr gespannt, weil er ja am Ende habe ich ihn ja da gefragt mit dieser ne, ob er da aus dieser ganzen Story, die dahinter steckt, sein Konzept quasi zur Band, ob er da nicht eine Netflix-Serie draus machen will. Er arbeitet auf jeden Fall am Graphic Novel, hat er gesagt.
Ach, geil.
Ja, und das finde ich extrem spannend, weil, wer weiß, vielleicht ist das auch nur der erste Schritt zu einer Netflix-Serie oder irgendeinem anderen Streaming-Anbieter deiner Wahl.
Ja, so, das wäre auch witzig.
ARD-Mediathek oder sowas.
Genau, das wäre was für die ARD-Mediathek.
Ja, dann hätten die mal wenigstens ein Argument, da sich was anzugucken.
Entschuldigung, der Vorkoster.
Ach so, ja, stimmt. Das gucke ich natürlich regelmäßig in der ARD-Mediathek. ja, natürlich. Ich guck gleich mal rein, Britt. Mach ich.
Danke.
Ey.
Gib mir die Klicks.
Ich würde sagen, wir sprechen uns dann einfach in 2 Wochen wieder. Gucken wir mal, ob wir da ein Interview haben.
Ja, mal gucken, ob ich wieder sitzen gelassen werde.
Ja, wer weiß. Mal sehen. Ich glaube nicht. Bei deinem nächsten Interviewgast, glaube ich, könnte alles gut werden, oder?
Ja, hoffe ich. Hoffe ich für euch. Alle.
Alles klar. Dann mach's gut, Britt, ne?
Bis dann.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.